So gut hier zu sein. Ich will anfangen mit einer Geschichte, die ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt habe hier. Eine Geschichte, die mich ziemlich herausgefordert hat. Die Gänse haben sich zur Gewohnheit gemacht, einmal in der Woche zu einer feierlichen Stunde zusammenzukommen. Einer von ihnen steht auf und bringt eine feurige Rede über die Bestimmung der Gänse. Zur Sonne sind wir berufen, zu fliegen. Unsere Flügel sind zum Fliegen da. Hoch hinauf in die Lüfte sollen wir uns erheben. Die Gänse sind tief berührt ob dieser Botschaft und gehen nach Hause, um nach einer Woche wieder zu dieser feierlichen Stunde zusammenzukommen. Aber fliegen tun sie nicht. Warum? Weil der Hof so sicher ist und das Korn so fein. Ich habe mich gefragt, übertreibt diese Geschichte nicht ein bisschen, wenn sie uns so indirekt mit den Gänsen vergleicht? Also wir Christen wie die Gänse. Ist das übertrieben? Ja, nicht wirklich, oder? Ich glaube, die Geschichte will damit zeigen oder will sagen, dass Glaube, der nicht zur Tat wird, ein Widerspruch in sich ist. Der Glaube ist lebendig, wenn er in Bewegung kommt. Und Jesus hat von Anfang an nicht Rechthaber ausgesucht, sondern Nachfolger. Also nicht Leute, die Recht haben, die sagen können, was richtig und was falsch ist, sondern Nachfolger. Der Glaube, der christliche Glaube ist von Anfang an eine Bewegung. Es hat mit Schritten zu tun. Alles, was aufhört, sich zu bewegen, schrumpft und stirbt irgendwann ab. Und so ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube muss in Bewegung bleiben. Deshalb hat auch Jesus seinen ersten Nachfolgern nach seiner Auferstehung, kurz vor seiner Himmelfahrt, hat er ihnen Folgendes gesagt. Wir haben diesen Vers auch schon gehört heute. Darum, Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Diese Worte von Jesus haben wir vielleicht x-mal gehört, oder? Der Missionsbefehl oder Missionsauftrag. Wir haben die Worte x-mal gehört und wir denken, ja, das weiß ich schon. Was für eine eindrückliche Botschaft, was für ein Auftrag hat uns Gott gegeben. Und oft erwecken diese Worte in uns vielleicht ein schlechtes Gewissen oder Druck, oh, ich mache zu wenig, ich sollte mehr machen, ich gehe nicht in die ganze Welt und so weiter. Aber wisst ihr, was spannend ist? Nicht einmal die ersten Nachfolger von Jesus sind einfach so fortgegangen. Es musste etwas passieren, bis sie endlich angefangen haben, sich zu bewegen. Eine große Verfolgung bricht herein in Jerusalem und die haben keine andere Wahl, die verstreuen sich überall. Wisst ihr wohin? Genau dort, wo Jesus sie haben wollte, nach Judäa und Samarien. Und einer von diesen Leuten ist auch Philippus, eigentlich ein ganz gewöhnlicher Christ. Der war nicht einmal Apostel, der war ein gewöhnlicher Christ, der hatte eine spezielle Aufgabe dort in der Kirche in Jerusalem. Er durfte das Essen verteilen für die Witwen, schauen, dass alle genug bekommen. Und durch diese Verfolgung muss er auch die Stadt verlassen. Was macht er? Er geht in die größte Stadt von der Region Samarien und erzählt dort von Jesus. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 12 folgendes: Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandte sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Und Männer und Frauen ließen sich taufen. Ich meine, das ist der Traum von jedem Prediger oder von jedem Pastor, dass, und nicht nur auch von den Christen, dass, hey, dass Menschen in Scharen zum Glauben kommen. Wir sprechen von Erweckung, von Aufbruch, hey, dass fast eine ganze Stadt da zusammenkommt und sagen, wir wollen auch an Jesus glauben. Wer wünscht sich das nicht? Erfolg, würden wir sagen, oder? Und eigentlich denken wir, ja, und jetzt geht die Arbeit richtig los, oder? Nach Arbeit, oder? Also jetzt sollte Philippus ihnen, ja, sie lehren zu befolgen, was Jesus befohlen hat und so weiter. Aber Gott meint es ganz anders. Wir lesen hier weiter, Vers 26, Apostelgeschichte 8, 26 heißt es hier, Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Komisch. Hey, der erlebt gerade einen Riesenerfolg. So viele Menschen kommen zum Glauben und er sollte weggehen von dieser Erweckung. Wohin? Auf einer einsamen Wüstenstraße? Was soll denn das? Das macht sowas von, das überhaupt keinen Sinn. Ich habe mich gefragt, warum musste ein Engel zu ihm sprechen? Ich glaube, der wäre sonst nicht gegangen. Ich sage, nein, nein, mache ich sicher nicht. Ich habe mich getäuscht oder was. Nein, aber ein Engel musste kommen und sagen, hey, und jetzt gehst du hin auf diese einsame Wüstenstraße, die nach Gaza führt. Wer will schon nach Gaza hin? Ich habe mich gefragt, wann sind wir als Christen erfolgreich? Wann sind wir als Kirche erfolgreich? Typischerweise bemisse ich Erfolg in Zahlen, oder? Im Geschäft, aber auch in unseren Kreisen, in Zahlen, oder? Leute fragen mich, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr denn? Wie viele Leute lassen sich denn taufen? Wie sieht es mit den Finanzen aus? Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ist das Erfolg? In Gottes Augen wird Erfolg in erster Linie nicht in Zahlen definiert. Natürlich sind Zahlen auch schön, oder? Ich freue mich auch über Zahlen, aber weil hinter jeder Zahl eine Person steckt, oder? Aber Erfolg in Gottes Augen bedeutet, wir sind in Gottes Augen erfolgreich, wenn wir radikal Gottes Willen tun. Wenn wir das tun, was er uns sagt, wenn Gott mir sagt, ich soll in die Wüste gehen, auf eine einsame Wüstenstraße, dann gehe ich hin und dann bin ich erfolgreich. Warum? Weil ich treu das tue, was Gott mir anvertraut hat. Das ist in Gottes Augen Erfolg. Und das muss auch Philippus lernen. Erfolg bedeutet nicht nur die große Erweckung und die Scharen von Menschen, sondern Erfolg bedeutet, wenn eine einzelne Person durch die Kraft von Gott verändert wird. Das ist auch Erfolg. Und wisst ihr was? Auch Gott führt uns manchmal auf einer einsamen Wüstenstraße, damit wir Erfolg neu definieren können. Kennt ihr auch so Wüstenerfahrungen? Niemand? Ich kenne das ein paar Mal schon. Also vor ein paar Jahren hat mich Gott in so einer riesigen Wüstenerfahrung auf einer einsamen Wüstenstraße geführt, um mich von meiner Erfolgsvorstellung zu befreien. Ich habe früher auch so getickt. Erfolg gleich Gemeindewachstum, Zahlen und so weiter. Und ich musste einen inneren Zerbruch erleben, bis ich verstanden habe, nein, Erfolg sieht bei Gott anders aus. Auch das letzte Jahr war so eine einsame Wüstenstraße für mich. Ich habe darunter gelitten, dass ich niemanden zum Glauben führen konnte. Ich dachte, was soll denn das? Ich war so frustriert, bis diesen Jahr im März, als ich wieder jemanden für Jesus gewinnen durfte. Aber in dieser Zeit durfte ich lernen, wie Gott Erfolg definiert, auch für uns als Kirche. Wir sind dann erfolgreich, wenn Menschen eine tiefgreifende Veränderung erfahren, im Glauben und in ihrer Persönlichkeit wachsen und nicht nur nach außen hin ihr Verhalten ändern. Das ist Erfolg in Gottes Augen. Und wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, hey, ich könnte euch eine Stunde lang erzählen von solchen Geschichten, wo Menschen eine tiefgreifende Erfahrung durch die Kraft von Gott gemacht haben. Erfolg heißt mehr als Zahlen. Was denkst du, wann bist du erfolgreich? Wie definierst du Erfolg? Im Beruf, privat, im Glauben? Was heißt Erfolg für dich persönlich? Speziell Gott gibt diesem Philippus den Auftrag und wie reagiert er? Der geht hin, wirklich. Das heißt hier weiter, Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Schon sehr spannend zu sehen, was für einen Weg der Philippus macht. Und anhand von dieser Geschichte können wir so mehrere Schritte sehen, auch bei ihm. Der durfte Jesus Christus kennenlernen. Er durfte verstehen, hey, durch Jesus bin ich gerettet. Und er hat ein Ja gesagt, ja Jesus, ich wende mich dir hin, du sollst mein Retter sein. Aber es geht weiter, in einem zweiten Schritt heißt es auch, dass Jesus mein Herr sein darf. Es geht um Hingabe, dass ich sage, Jesus, wenn du der Herr, der Retter bist, dann bist du auch die Nummer eins in meinem Leben und du darfst mir auch etwas sagen. Ich folge dir nach. Das, was du mir sagst, das mache ich auch. Und wenn Jesus zu mir reden darf, dann geht es auch darum, dass ich auch hingehe oder dass ich mich senden lasse. Und wisst ihr, viele Christen bleiben hier vielleicht beim ersten oder beim zweiten Schritt und sagen, ja, Jesus ist schon mein Retter, ist schön, dass er mir all das gibt, Vergebung und Trost und Kraft in schwierigen Zeiten, aber dass er sich in meinem Leben einmischt, dass er mir etwas zu sagen hat, dass er mich sendet, nein. Aber bei Philippus sehen wir, er lernt Jesus kennen, er sagt, du darfst zu mir sprechen. Und er erlebt auch ganz eindrücklich, wie Gott zu ihm spricht. Und dann lässt er sich auch senden. Auch wenn er nichts versteht, der hat keine Ahnung, was das soll mit diesem Plan in der Wüste. Aber der lässt sich einfach senden. Er macht, was Gott ihm sagt. Und erst im Nachhinein macht es Sinn. Meistens ist es so im Glauben, wenn Gott uns irgendeinen Auftrag gibt, haben wir am Anfang den Eindruck, was soll denn das? Das passt gar nicht, oder? Aber wenn wir einen Schritt tun, merken wir, Gott zeigt den zweiten Schritt. Und so ist es auch bei Philippus. Der geht in die Wüste, der denkt, puh, was mache ich da? Mache ich eine Wüstenwanderung? Nein. Plötzlich trifft er diesen Mann, diesen Finanzminister. Und er merkt, das ist ein zweiter Schritt. Es geht darum, dass ich mit dem ins Gespräch komme. Der Mann in der Kutsche ist ein ranghoher Beamter, ein Finanzchef mit viel Einfluss, mit Beziehungen in den Regierungskreisen, bei der Königin ist er gut angesehen. Aber dieser Mann merkt irgendwann, hey, ich habe Geld, ich habe Anerkennung, ich habe Einfluss, mir geht's gut. Leider war er kastriert, um keine Gefahr darzustellen für die Königin. Aber sonst hatte er alles, was er brauchte. Und irgendwann kommt er zu einem Punkt, wo er merkt, das erfüllt mich nicht. Karriere, Geld, Anerkennung, das bringt mir wie nichts, das sättigt nicht den Hunger meiner Seele. Und was macht er? Der macht sich auf einen langen Weg auf. Der hat irgendwann vom Gott Israels gehört. Und er sagt, ich gehe mal nach Jerusalem, vielleicht erfahre ich mehr von diesem Gott, vielleicht wird der Durst meiner Seele endlich gestillt. Der nimmt eine sehr lange Reise auf sich mit der Kutsche, kommt nach Jerusalem, erlebt den Tempel und kauft sich ein Buch. Ein Buch mit 66 Kapiteln, das Buch von Jesaja. Und er macht sich wieder auf den Weg nach Hause und fängt an, neugierig in diesem Buch zu lesen. Vielleicht erfahre ich mehr von diesem Gott. Und er liest und merkt, ich verstehe es einfach nicht. Und das zeigt auch, dass bis jemand zum Glauben an Jesus kommt, es braucht einen Weg. Oft ist ein längerer Weg. Von einem, oder der war, man kann davon ausgehen, die hat fremde Götzen angebetet, also in Äthiopien damals. Und irgendwann wendet sich Gott zu und hört von diesem Gott und macht sich Fragen. Und so gibt es verschiedene Schritte. Und es geht nicht darum, dass wir so die Menschen auf allen Schritten begleiten. Vielleicht ist es nur dran, dass du jemanden einen Schritt begleitest. Dass du sagst, hey, ich gehe mit dir von A nach B. Und so sehen wir auch hier, der Philippus kommt an einen Punkt, wo er fragend wird. Hey, wie ist das mit dem Gott? Und was heißt das genau mit dem Glauben und so weiter? Er liest sogar in der Bibel, hat Fragen. Und wer soll ihm dabei helfen? Wir lesen hier weiter. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der erste Läufer in der Bibel. Ich fühle mich so verbunden mit dem Philippus. Ich kann mir vorstellen, also mit der Kutsche ist man ein bisschen schneller, oder? Und der läuft nach und sagt, was? Das ist doch Jesaja 53. Sagt, verstehst du denn, was du da liest? Sagt, ja, Hebräisch verstehe ich schon, aber von wem ist da die Rede? Ist da die Rede von diesem Jesaja? Oder? Und sagt, komm, erzähl mir. Ist das nicht spannend? Ist der Glaube nicht ein Abenteuer, wenn wir uns darauf einlassen? Wenn wir auf die Stimme von Gott hören und hingehen? Hey, die machen Bibelstudium in der Wüste. Wer hätte das gedacht? Er lässt hier nämlich der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Schrecken keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Die große Frage lautet, wer ist dieser Er? Und Philippus erklärt, es ist nicht Jesaja, es ist eine andere Person, eine ganz besondere Person, die den Durst deiner Seele stillen kann. Er ist die Person, die Antworten auf all diese Lebensfragen hat. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Und er ergreift die Gelegenheit und erklärt ihm, wer Jesus ist. Wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er nutzt diese Gelegenheit und erzählt von Jesus. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Der Äthiopier konnte nicht verstehen, hey, was ist das mit diesem Schaf? Weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Warum wird jemand, der unschuldig ist, geschlachtet? Warum muss diese Person sterben? Und Philippus erklärt ihm, Jesus Christus, Gottes Sohn, ist in dieser Welt gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, damit Menschen Leben bekommen, in ganzer Fülle. Aber die führenden religiösen Menschen haben gesagt, das ist Gotteslästerung, dass du dich Gottes Sohn nennst. Und was haben sie mit ihm getan? Sie haben ihn zu Tode verurteilt. Die Römer haben dann die Strafe umgesetzt. Sie haben ihn an einem Balken gehängt am Kreuz von Golgatha, wo er gestorben ist. Und wie dieser Äthiopier fragen sie auch viele Menschen heute, warum war das nötig überhaupt? dass ein Mensch einfach, der unschuldig ist, stirbt. Und der Philippus erklärt, es war nötig, weil wir alle Menschen gegen Gott rebelliert haben. Und die Strafe für unsere Sünde ist der Tod. Und damit wir nicht selber bestraft werden müssen, hat Jesus auf sich diese Strafe genommen. Und er macht uns ein Angebot und sagt, ich habe für dich bezahlt. Wenn du dieses Angebot der Vergebung annimmst, dann ist dir vergeben und du kannst ein neues Leben anfangen. Jede Schuld, die du vor Gott hast, ist dann weg. Und so erklärt er ihm das Evangelium von Jesus und er sagt ihm, und als Zeichen, dass jemand sich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidet, hat Gott die Taufe eingesetzt. Und genau in der Taufe wird das symbolisch dargestellt, oder? Wir gehen dann ins Wasser. Ich weiß nicht, wie tief das Wasser sein wird. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen kalt sein, aber es geht um die Bedeutung der Taufe. Wenn wir unters Wasser gehen, eintauchen ins Wasser, zeigen wir damit, ich bin mit Jesus Christus gestorben. Er ist für mich gestorben und ich habe sein Angebot angenommen. Und indem wir aus dem Wasser wieder auftauchen, zeigen wir, ich bin mit Jesus Christus auch auferstanden. So wie Jesus gestorben und auferstanden ist, so auch ich. Und ich habe ein neues Leben empfangen. Das zeigen wir in der Taufe. Und dann kommt Philippus zu dem Höhepunkt, zu diesem Moment, wo er ihn vor eine Entscheidung stellt. Und wie sieht es bei dir aus? Willst du dich auch für ein Leben mit Jesus entscheiden? Und in der Taufe sehen wir so eindrücklich, dass Gott sein Ja zu uns gibt. Er sagt, ich habe für dich bezahlt, ich habe mein Leben für dich gegeben, ich habe dich beschenkt, ich habe dir Vergebung gegeben, ich habe ein volles Ja zu dir. Alles, was du getan hast, ist vergeben, ich habe ein Ja zu dir. Und meine Taufe ist das, mein kleines Ja, meine kleine Antwort auf diese große Liebe. Weil Gott ein Ja zu mir hat, sage ich Ja zu ihm in der Taufe. Wie bei der Trauung, oder? Wir haben uns schon vorher geliebt, oder? Aber in der Trauung haben wir öffentlich gemacht, ja, ich will mit dir leben. Ja, sie will mit mir leben. Ist es allen klar? Und dann lesen wir von diesem Finanzminister, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Ich weiß nicht, wie die ausgesehen hat in der Wüste. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Spricht etwas dagegen, mich taufen zu lassen? Fragt er. Heutzutage haben wir die Frage ein bisschen umformuliert. Spricht etwas dafür, dass ich mich taufen lassen soll? Was bringt es mir? Viele denken, es ist nicht nötig. Ich bin vielleicht als Kind getauft worden, obwohl es nicht mein persönlicher Glaube war, den ich bezeugt habe. Ja, ist nicht nötig. Oder andere sagen, ja, ich will im Jordan getauft werden, oder sonst irgendwo, ich warte noch. Oder andere sagen, hey, mein Glaube ist nicht so weit oder meine Beziehung zu Jesus ist nicht so tief und ich warte noch ein bisschen, bis ich Jesus ganz nah bin und dann vielleicht lasse ich mich taufen. Wie groß wartet Glaube von diesem Äthiopier? Der hat sich frisch entschieden, oder? Der hat nicht groß eine Ahnung gehabt, oder? Aber der hat gesagt, hey, ich lasse mich nicht daran hindern. Ich weiß nicht, ob er Ersatzkleider dabei gehabt hat. Ich weiß nicht, wie stinkend das Wasser war, aber es war ihm sowas von egal. Er hat auch nicht gesagt, ja, ich müsste eigentlich nach Hause und bis ich meine ganze Verwandtschaft zusammengerufen habe und bis wir einen Termin gefunden haben und dann lasse ich mich taufen. Nein. Der hätte so viele Einwände haben können, aber gesagt, nein, an Ort und Stelle lasse ich mich taufen. Vielleicht bist du da und du wusstest heute Morgen gar nicht, dass du dich heute taufen lässt. Und ich möchte dich einfach fragen, spricht etwas dagegen? Spricht etwas dagegen, dass du dich taufen lässt? Was denn? Wisst ihr, was spannend ist? Wenn wir in der Bibel lesen, finden wir keine Übergabegebete. Wir finden keine Handzeichen. Hey, ja, zeigt mit der Hand, wenn ihr euch für Jesus entscheidet. Wir finden keinen Ruf nach vorne zum Altar oder weiß ich was. Wir finden nur ein einziges Zeichen, womit Leute zeigen konnten, dass sie für ein Leben mit Jesus sind, dass sie mit Jesus leben wollten. Wisst ihr, was dieses Zeichen ist? Die Taufe. Die haben sich für Jesus entschieden und sich an Ort und Stelle taufen lassen. Und ich habe mich gefragt, warum haben wir diese Klarheit verloren? Was ist denn los? Lasst uns zurückkommen zu den Wurzeln und das tun, was wir hier in der Bibel sehen. Unseren Glauben bezeugen, denn Jesus sagt, wer mich bezeugt vor den Menschen, den werde ich auch bezeugen vor dem Vater im Himmel. Und das heißt auch, wenn du vom Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, wirst du gerettet werden. Ich kann nicht sehen, was in deinem Herzen ist, aber ich kann hören, wenn du es bekennst, oder? Die lassen sich, die gehen ins Wasser, er lässt sich taufen. Und wisst ihr, was passiert? Wir lesen hier weiter. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einem anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Eigentlich wäre es jetzt dran, ihn zu lehren und ihn zu begleiten und dass er im Glauben wächst. Und jetzt ist der Philippus schon wieder weg. Und oft machen wir uns auch so einen Stress und denken, ja, und jetzt geht's richtig los und ich müsste das und das noch machen. Hey, easy. Der Heilige Geist, der sie zur Umkehr geführt hat, wird es weitermachen, auch mit deinen Leuten, auch wenn du sie aus den Augen verloren hast, auch wenn wir Menschen getauft haben und heute sind sie nicht mehr hier. Habe ich sie überzeugt? Hast du sie überzeugt? Nein, der Heilige Geist hat sie zum Glauben geführt. Ist er imstande, sie weiter zu begleiten? Voll. Also, machen wir uns doch keinen Stress. Wir vertrauen dem Heiligen Geist, dass er sie weiter begleitet. Wir sind nur Wegabschnittsbegleiter. Und vielleicht ist es dran, dass du jemanden nur einen Schritt begleitest. Und dann kommt die nächste Person. Und so sehen wir auch hier beim Philippus, er durfte ihm aus der Bibel erklären, zu Jesus führen, ihn taufen und auf Wiedersehen. Oder auf nie Wiedersehen, oder? Der nächste Auftrag. Und was passiert mit dem? Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Das will dir Gott schenken, eine tiefe Freude durch die Taufe. Und er setzt seine Reise fort. Und wisst ihr, was er macht? Er geht nach Äthiopien zurück. Und wisst ihr was? Heute gibt es eine äthiopische Kirche. Das heißt, Millionen von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und sie sagen, hey, das geht auf diesen Mann zurück. Weil dieser eine Mann sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Unterschätze nicht die Kraft der Multiplikation. Vielleicht denkst du, es ist nur eine Person, die ich zu Jesus geführt habe. Nein, nein. Da liegt enorm viel Potenzial in einer einzelnen Person. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus findet, unterschätze nicht, was daraus werden kann. Eine Entscheidung für Jesus bringt es mit sich, dass er die Nummer eins ist. Und das als Nummer eins darf er uns sagen, was ihm wichtig ist. Und es geht darum, dass wir auf Empfang sind, wenn er zu uns spricht. Und die Frage ist, was sind deine nächsten Glaubensschritte? Vielleicht ist es diese Entscheidung dran, ja, ich will mit Jesus leben. Vielleicht ist es dran, dass du dich taufen lässt. Vielleicht ist es dran, dass du anfängst, in der Bibel zu lesen oder jemandem eine Bibel zu schenken. Oder vielleicht ist es dran, dass du sagst, hey, ich möchte jemanden begleiten, der frisch im Glauben ist und wir lesen miteinander in der Bibel. Hey, wir treffen uns vielleicht einmal in der Woche und wir lesen miteinander in der Bibel. Und vielleicht ist es dran, dass du lernst, auf Gottes Stimme zu hören. Vielleicht sagst du, ja, ich höre Gott nicht so. Ich glaube, du hörst Gott mehr, als du denkst. Wir werden im August eine ganze Serie zu diesem Thema machen. Und nachher haben wir keine Ausrede mehr, dass wir Gott nicht hören. Aber ich glaube, das Herausfordernde ist, dass wir auch tun, was er uns sagt. Es ist nicht so, dass er nicht zu uns spricht, sondern sind wir bereit, uns auch senden zu lassen, auch wenn wir nicht hundertprozentige Sicherheit haben. Unser Glaube bleibt lebendig, wenn er in der Bewegung bleibt. Überleg dir mal, wie kannst du im Glauben fit bleiben? Lasst uns aufstehen und beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns zu einem Abenteuer mit dir gerufen hast. Dass der Glaube überhaupt nicht langweilig ist. Nein, mit dir können wir so viele Abenteuer erleben. Ich danke dir, Jesus, dass du heute noch rettest. Ich danke dir, Jesus, dass du heute noch Menschen rufst, dass du heute noch erneuerst und veränderst. Ich danke dir, dass du uns heute noch befähigst, hinzugehen und den Mund aufzumachen und von der Hoffnung, die uns erfüllt, zu erzählen. Und ich bitte dich, mach uns mutig und unerschrocken, dass wir hingehen, dass wir uns senden lassen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du so klar zu uns sprichst, so klar, dass wir dich verstehen, deine Aufträge verstehen und hilf uns, sie auch umzusetzen und dabei zu erleben, wie du Großes bewirkst. Wir sehnen uns danach, dass du dein Reich ausbreitest durch uns, dass du Menschen rettest, dass du unsere Stadt und unsere Dörfer erreichst. Wir sagen dir, Jesus, brauch du uns. Ich finde es so gewaltig, wie du mit einzelnen Menschen Geschichte schreibst, mit einem Philippus, mit einem Finanzminister aus Äthiopien. Jesus, dann kannst du auch mit mir etwas anfangen. Dann kannst du auch mit diesen Menschen hier etwas anfangen und Geschichte schreiben. Und so bitte ich dich ab dem heutigen Tag, dass du Geschichte schreibst. Dass du Menschen brauchst, dass du sie zu Multiplikatoren machst. Jesus, ich bitte dich, lass uns noch mehr erleben, wie Menschen, wie dieser Finanzminister aus Äthiopien sagen, spricht etwas dagegen, mich für Jesus entscheiden, spricht etwas dagegen, mich taufen zu lassen. Wir bitten dich um Aufbruch. Und wir wollen nicht nur die große Erweckung herbeisehnen, sondern wir wollen einen Blick haben für die einzelnen Menschen und uns freuen. Und ich freue mich so sehr über die 4 Personen, die sich heute taufen lassen. Wir freuen uns mit dem Himmel mit, dass du Menschen heute noch aus der Finsternis in deinem Reich des Lichts führst. Du bist gut, Jesus. Wir ehren dich. Amen.